Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, auf fsk-h.org oder 93,0 FM im Hamburger Stadtraum. Ich bin Trailer Sparks und heute will ich über Zerbrechlichkeit sprechen. Zerbrechlichkeit im Widerstand, zerbersten zu Splittern des eigenen Selbst, die Zerbrechlichkeit des Körpers und wie wichtig es ist, seine Zerbrechlichkeit immer mal wieder zu spüren zu bekommen und von außen spürbar zu machen. Und überhaupt, was für eine Art von Zerbrechlichkeit das offenlegt, mit nichts als dem eigenen Körper Widerstand zu weisen und zu zeigen. Das ist auch ein Stück weit an Dimitris Kofonindas gerichtet, der sich mittlerweile seit über 50 Tagen im Hungerstreik und seit über einer Woche im Durststreik befindet. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme lebt er noch. Ich weiß nicht, wie es ist jetzt, wo du das hörst und das ausgestrahlt wird. Jetzt, wo du das hörst, weil du es auf freie Radios runtergeladen hast im Nachhinein. Zu seinem Abschied oder zu seinem Neuanfang, zu seiner Zerbrechlichkeit, ein Gedicht, was er auf seiner eigenen Webseite gepostet hat. Epilog von Giannis Rizzos. Bitte haltet mein Andenken in Ehren, sagte er. Ich wanderte 1000 Meilen ohne Brot und ohne Wasser. Entlang von Felsen und durch Dornen bin ich gegangen, um dir Brot, Wasser und Rosen zu bringen. Ich war der Schönheit immer treu. Mit einem gerechten Geist gab ich mein ganzes Vermögen. Ich habe mein Los nicht behalten. Ich bin arm. Mit einer kleinen Linie von den Feldern erhellte ich unsere härtesten Nächte. Bitte haltet mein Andenken in Ehren und vergib mir diesen letzten Kummer. Ich möchte noch einmal eine reife Ehre ernten mit der schlanken Mondsichel, an der Schwelle zu stehen, wegzustarren und mit meinen Vorderzähnen den Weizen zu kauen, bewundernd und segnend diese Welt, die ich hinter mir lasse. Auch ihn bewundernd, der den Hügel hinaufsteigt im goldenen Regen einer sinkenden Sonne. Da ist ein violetter, quadratischer Fleck in seinem linken Ärmel. Es ist nicht leicht zu sehen. Es war dies, mehr als alles andere, das ich dir zeigen wollte. Und wahrscheinlich würde es sich mehr als alles andere lohnen, mich dafür in Erinnerung zu behalten. Quarantimes, die Nachtschau, Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ja, die Lage in Griechenland aufgrund unter anderem des Hungerstreiks von Dimitris Kofontinas hat sich verhärtet und zugespitzt oder hat etwas offengelegt. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall gab es in den letzten paar Tagen jeden Abend Demonstrationen auf den Straßen mit mehreren tausend Leuten. Und das nicht nur in Griechenland selbst, sondern auch in griechischen Konsulaten, vorgriechischen Konsulaten. Jetzt könnte ich irgendwas erzählen, was ich selber recherchiert habe, aber tatsächlich fand ich den Artikel im Freitag richtig, richtig gut. Und ich werde einen Teil daraus vorlesen. Vor allem, weil ich es so schön analysiert finde, wie die zunehmende Autorität des Staates gegenüber seinen BürgerInnen auch durch Corona-Maßnahmen konsequent legitimiert wird und wie auch quasi die Pressefreiheit dadurch weiter eingeschnitten wird und so weiter. Genau, der Artikel heißt Dimitris Kofontinas droht zu sterben und ist von Achim Rollhäuser erschienen, vor ein paar Tagen in der Freitag. Seit Jahrzehnten erleben wir ein Rollback des Neoliberalismus, verbunden mit dem Abbau des Sozialstaates und staatlicher Für- und Vorsorge sowie einer Verpflichtung des Individuums zum Selbstschutz. In der Corona-Krise ist das besonders deutlich geworden. Gleichzeitig gilt auch, es gibt wenig Widerstand gegen politische Maßnahmen und soziale Härten, die mit ihnen verbunden sind, weder durch Streiks oder gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen noch auf der Straße, also durch Demonstrationen und Protestkundgebungen, denn die Menschen sorgen sich vor allem um sich selbst. Das verschafft den Regierenden neue Spielräume. In anderen Staaten wird die Situation der Angst vor der Pandemie noch sehr viel mehr ausgenutzt als in Deutschland. Ich will das am Beispiel Griechenlands zeigen. Lockdown und autoritäre Maßnahmen. Die Lockdowns im Frühjahr und seit Anfang November 2020 bis heute waren und sind in Griechenland schärfer als in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern. Man darf nur aus dem Haus, wenn man eine SMS geschickt oder eine entsprechende Erklärung ausgefüllt hat, in der man den Grund angibt. Die Polizei kontrolliert und erhebt bei Verstößen Bußgelder in Höhe von 300 Euro. Man darf nicht besuchen oder besucht werden. Wird man erwischt, drohen Bußen bis zu 3.000 Euro. Holy guacamole. Seit Beginn der Corona-Krise sind eine Reihe reaktionärer Gesetze verabschiedet und Notverordnungen erlassen worden. So bescherte man uns in Griechenland ein neues Versammlungsgesetz, abgeschrieben vom entsprechenden Gesetz der Militärjunta 1967 bis 1974. Neue Arbeitsgesetze, die Entlassungen erleichtern und den 10-Stunden-Tag ohne Lohnausgleich erlauben. Die Weltneuheit einer Universitätspolizei mit insgesamt 1000 PolizistInnen, um nur einige zu nennen. Wieder die Verfassung erließ die Polizei für 4 Tage um den 17. November, Tag des Aufstands am Athener Polytechnikum 1973 und der traditionellen Demonstration gegen die amtierende Regierung, den US-Imperialismus und die US-amerikanischen Basen, ein absolutes Versammlungsverbot, vollkommen absurd, begründet mit Covid-Prävention. Ein solches Verbot erging auch für den 6. Dezember, den Jahrestag der Ermordung von Alexis Grigoropoulos durch einen Polizisten 2008, an dem jedes Jahr eine Demonstration gegen staatliche Gewalt stattfindet. Gerade für den 17. November gibt es keine gesetzliche Möglichkeit der Einschränkung der verfassungsmäßig garantierten Versammlungsfreiheit. Trotzdem setzte die Regierung ihr willkürliches Verbot mit dem Einsatz von 5.000 Polizisten weitestgehend durch. Während der Corona-Krise verschärfte die rechtskonservative Regierung Mitsotakis außerdem die Lebensbedingungen für Geflüchtete in Lagern noch einmal dramatisch. Die Lager wurden teilweise für Wochen abgeriegelt, weil Corona-Fälle aufgetreten waren, ohne dass ausreichend medizinisches Personal abgestellt wurde. Die Lagerinsassen wurden einfach sich selbst überlassen. Das Lager Moria II auf Lesbos ist schlimmer als das Anfang September 2020 abgebrannte Moria I. Die Geflüchteten leben im Dreck, haben keine ausreichenden Waschgelegenheiten und ärztliche Versorgung. Viele sind krank und werden mit ihrer Krankheit allein gelassen. Die Pushbacks von Flüchtlingen zurück in die Türkei, sei es auf dem Meer oder über die Landgrenze in Nordgriechenland, haben im vergangenen Jahr wieder zugenommen. Der Fall Dimitris Kofontinas. Das jüngste Beispiel dafür, dass der griechischen Regierung sogar ihre eigenen Gesetze gleichgültig sind, surprise, ist der Fall Kofontinas. Dimitris Kofontinas verbüßt eine Haftstrafe von 11 Mal lebenslänglich, zuzüglich 25 Jahre, nachdem er als Mitglied der revolutionären Organisation 17. November, 17N, verurteilt wurde. Der 17N war in Griechenland aktiv von 1975 bis 2002, bevor er nach einem missglückten Anschlag zerschlagen wurde. Er trat zuerst mit der Erschießung des amerikanischen CIA-Chefs für Südosteuropa in Erscheinung. Später erfolgten noch weitere Anschläge auf US-Offizielle. Seitdem war die Ausschaltung des 17N eine grundlegende Forderung der USA, mit großem Druck auf die jeweiligen griechischen Regierungen. 1989 erschoss der 17N den Politiker und Journalisten P. Bakogiannis, Vater des derzeitigen Bürgermeisters von Athen und Schwager des jetzigen Premierministers. Kling, kling, kling. Dimitris Kofontinas stellte sich 2002 nach der Verhaftung mehrerer Mitglieder des 17N und erklärte, er sei Mitglied der Organisation und übernehme die politische Verantwortung für deren Handlungen. Er verteidigte sich nicht und machte nie Aussagen zu seinen Mitangeklagten. Diese Haltung brachte ihm Anerkennung in breiten Teilen der griechischen Gesellschaft, nicht nur der Linken, ein. Ab 2002 war Dimitris Kofontinas in einem speziell für die Gefangenen des 17N hergerichteten unterirdischen Flügel des Korydallos-Gefängnisses Athen inhaftiert, bis er 2018 in die landwirtschaftliche Haftanstalt Volos verlegt wurde. Obwohl er seit 2010 Anspruch auf Lockerungen hatte, bekam er sie 2017 zum ersten Mal und in der Folge noch 5 weitere Male. Die Gewährung von Hafturlaub für Kofontinas wurde jedoch von bestimmten Medien, aber auch von Politikern, die mit öffentlichen Äußerungen und Interventionen unter Nennung seines Namens gegen ihn auftraten, intensiv und systematisch bekämpft. Unter ihnen waren auch der heutige Premierminister und Mitglieder seiner Familie. Heftige Interventionen gab es auch seitens der amerikanischen Botschaft. Infolge dieser Polemik wurden die Hafturlaube ab dem Frühjahr 2019 verweigert, mit Begründungen, die mit seinen politischen Überzeugungen zusammenhängen und seiner Weigerung, Reue zu erklären, was nach griechischem Recht kein Grund für die Verweigerung von Lockerungen ist. Die Frage der Hafturlaube kam bis vor den obersten Gerichtshof, der entschied, dass die Ablehnung der entsprechenden Anträge nicht vom Gesetz gedeckt sei. Das für die Gewährungen von Lockerungen zuständige Gericht in Volos änderte jedoch seine Auffassung nicht und so wurden die Hafturlaube ab 2019 endgültig verweigert. Der Präsident der jetzt regierenden Partei Neue Demokratie, Kyriakos Mitsotakis, hatte vor den Wahlen 2019 öffentlich versprochen, dass er diesen bestimmten Häftling, wenn er an die Macht käme, von Lockerungen und von der Strafverbüßung in Landwirtschaftsgefängnissen ausschließen werde. Tatsächlich wurde im Dezember 2020 das Gesetz 4760/2020 veröffentlicht, in dem eine Bestimmung enthalten ist, die die Gewährung von Hafturlaub für Personen, die wegen terroristischer Straftaten verurteilt wurden, sowie deren Inhaftierung in Landwirtschaftsgefängnissen ausschließt. Einziger Verurteilter dieser Kategorie in einem landwirtschaftlichen Gefängnis war Kofontinas. Während der Gesetzesdebatte im Parlament wurde er namentlich als Adressat benannt. Am 21. Dezember 2020 wurde Kofontinas aus dem landwirtschaftlichen Gefängnis in das Gefängnis Domokos verlegt, in Art einer Entführung, das heißt ohne Ankündigung, ohne Kontakt mit seiner Familie aufnehmen zu können und ohne Zeit zu haben, seine persönlichen Sachen zu packen und sich zu verabschieden. In Domokos wurde er mit anderen Gefangenen in eine erstickend kleine Zelle gesperrt, in der er weder Raum und Zeit für sich selbst hatte und das Rauchen und die anderen Bedürfnisse der Mithäftlinge aushalten musste. So durchlebte Dimitris Kofontinas, jetzt 63 Jahre alt, eine dramatische Verschlechterung seiner Haftbedingungen. Polizeistaatsmethoden. Die Willkür staatlichen Handelns im Fall Kofontinas erkennt man daran, dass diese Überstellung in ein anderes Gefängnis sogar gegen die Bestimmungen des jüngsten, nur gegen ihn gerichteten Gesetzes verstieß. Denn nach diesem Gesetz hätte er nach Korydallos zurückgebracht werden müssen, wo er die vorherigen 16 Jahre inhaftiert war. Das ist übrigens auch das Gefängnis in der Nähe des Wohnorts seiner Familie. Das zuständige Ministerium erließ dazu einen Verwaltungsakt mit einer vollständig unwahren Behauptung. Demnach sei er nach Korydallos und sodann mit einer neuen Entscheidung nach Domokos verlegt worden, was nicht stimmt. Er kam nie in Korydallos an. Offenbar wollte der Minister der Verlegung in das andere Gefängnis zumindest den Anschein gesetzesmäßigen Vorgehens geben. Dass er dafür dreist lügen musste, war ihm offenbar egal. Ein Teil der Öffentlichkeit reagierte jedoch auf diese Lügen mit Unverständnis und Nachfragen, sodass sich das Ministerium zu einer weiteren Stellungnahme gezwungen war. Diese unterschied sich von der ersten nur insofern, als die damaligen Lügen durch neue ersetzt wurden. So ist darin zu lesen, dass die Verlegung nach Domokos auf einen Beschluss des zuständigen Gefängnisgremiums vom 4. Januar 2021 beruhe. Die Verlegung erfolgte aber bereits am 21. Dezember 2020, siehe oben. Post-Truth Politics. Trump hat es vorgemacht. Aus dem politischen Kontext des Falls geht hervor, dass Kofontinas Verlegung auf die Rachsucht der Familie Mitsotakis Bakoyannis und den Druck der US-Botschaft zurückzuführen ist. Mitglieder der derzeitigen Regierung hatten bereits früher angekündigt und sich darauf festgelegt, die Haftbedingungen dieses bestimmten Gefangenen zu verschlechtern. Dafür wurde das Kofontinas-Gesetz erlassen. Auch dieses Gesetz scheint jedoch der Familie und der Botschaft nicht genug zu sein. Er durfte nicht nach Korydallus zurückverlegt werden, sondern musste nach Domokos, um die Strafe innerhalb der Strafe erniedrigender und unerträglicher zu gestalten. Dafür wurde gegen die Gesetze verstoßen, sogar gegen diejenigen, die sowieso nur erlassen wurden, um die Bedingungen von Kofontinas Strafverwüstung zu verschlechtern. Das ist selbst für Griechenland ein wohl beispielloser Fall willkürlichen Eingriffs in das Rechts- und Justizsystem. Besonders widerlich ist, dass dieser Eingriff aus Gründen der persönlichen Rache einer politisch mächtigen Familie und der US-Botschaft erfolgte. Hunger- und Durststreik. Nach der bewusst unrichtigen Bestätigung des Ministeriums beschloss Kofontinas, gegen all diese ausschließlich gegen ihn gerichteten Methoden zu protestieren und zu fordern, nach Korydallos verlegt zu werden, so wie das jüngst ergangene Gesetz es vorsieht. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, trat er in den Hungerstreik. Heute, 22. Februar 2021, ist der 46. Tag seines Hungerstreiks. Er ist völlig abgemagert, kann sich kaum bewegen, kann kaum mehr sprechen, kann nicht mehr selbstständig trinken und hat teilweise Nierenversagen. Er wurde am 17. Februar in die Intensivabteilung des örtlichen Krankenhauses verlegt. Kofontinas hat heute erklärt, dass er die weitere Zuführung von Flüssigkeit durch den Tropf ablehne. Da er nicht mehr selbstständig trinken kann, bedeutet das den Beginn eines Durststreiks. Das bedeutet, dass, wenn die Regierung nicht einlenkt, Kofontinas in 3, 4, maximal 5 Tagen sterben wird. Natürlich gab es gegen diese Behandlung Proteste in der griechischen und auch der außengriechischen demokratischen Öffentlichkeit. Es haben sich Politiker, Intellektuelle, Kunstschaffende und WissenschaftlerInnen zu Wort gemeldet. Auch im Fall Kofontinas kommt der Regierung zu Pass, dass sie Presse, Fernsehen und andere Medien zu Beginn der Corona-Krise weitgehend gleichgeschaltet hat. Pause von Trailer Sparks, jetzt kommt's, wo ich wirklich dachte, okay. Alles andere war auch schon schrecklich genug, aber das ist, glaube ich, der Moment, wo wir sehen, dass es nicht nur um ein autoritäres Regime geht, was eine persönliche Rache an einer Einzelperson durchzieht, sondern dass wir erkennen können, wie die sogenannte Corona-Krise oder die Maßnahmen gegen die Pandemie dafür eingesetzt werden, den autoritären Staat zu stärken. Nicht, dass wir sonst nicht genug Beispiele hätten. Anyways. Auch im Fall Kofontinas kommt der Regierung zu Pass, dass sie Presse, Fernsehen und andere Medien zu Beginn der Corona-Krise weitgehend gleichgeschaltet hat. Das hat sie allerdings nicht durch Repression erreicht, sondern durch viel Geld, mit dem Vorwand, es handle sich um Zuschüsse für die Corona-Kampagne »Wir bleiben zu Hause«. Die Liste der Empfänger mit den auf die einzelnen Medien entfallenden Beiträgen ist im Juni 2020 von der Regierung bekannt gegeben worden. Es gibt nur noch eine einzige größere regierungskritische Tageszeitung und einen Radiosender, aber keinen einzigen kritischen TV-Kanal mehr. Fast alle Medien sind heute auf Regierungskurs. Ergebnis dieser Gleichschaltung: Obwohl die PolitikerInnen, Intellektuellen, Kunstschaffenden und WissenschaftlerInnen klargestellt haben, dass sie weder mit den politischen Ansichten von Kofontinas und schon gar nicht mit seinen Taten übereinstimmen, werden sie von den regierungstreuen Medien als Terroristen unterstützend gebrandmarkt. Dass dies teilweise nicht zur Isolierung der Protestierenden führte, sondern noch mehr Menschen dazu brachte, die vollständig mit dem geltenden Recht in Übereinstimmung stehenden Forderungen von Kofontinas Verlegung nach Korydallos zu unterstützen, gereicht allen Unterschreibenden zur Ehre. Das ist umso wichtiger, da die Regierung alle öffentlichen Proteste zu unterdrücken versucht. Protestdemonstrationen auf der Straße wurden oder weder entweder gar nicht zugelassen, weil die gesamte Innenstadt von Athen voll von Polizei und der Kundgebungsplatz weiträumig abgesperrt ist. Gruppen von Protestierenden werden innerhalb von wenigen Minuten auseinandergeknüppelt bzw. mit Tränengas eingenebelt. Gesetzeswidrig, verfassungswidrig, es schert die Regierung nicht. Wie wir schon am 17. November und 6. Dezember gesehen haben, haben wir es unter der ND-Regierung mit Polizeistaatsmethoden zu tun. Die griechische Regierung hat sich viel von Ungarn und der Türkei abgeguckt und kann das Gelernte jetzt, während des Lockdowns, ohne viel Widerstand anwenden. Sozial- und Rechtsstaat werden mehr und mehr abgeschafft, Polizeierlasse treten anstelle der Sozialfür- und Vorsorge und der geltenden Gesetze. Die gleichgeschalteten Medien spenden Beifall. So hat sich Griechenland in den letzten Jahren zu einer totalitären parlamentarischen Demokratie entwickelt. Der Artikel wurde geschrieben von Achim Rollhäuser, Aktivist und Anwalt, lebt seit 1990 abwechselnd in Deutschland und Griechenland. Ich lese vor aus Last.mich.sterben, Pandas, Technologie und das Ende der Welt, geschrieben von Bellatrix Black im Jahr 2019 und übersetzt aus dem Englischen und zu finden bei Maschinenstürmer Distro. Ich habe hier die Version, die einfach auf der anarchistischen Online-Bibliothek liegt. Und ich lese davon quasi jedes einzelne Kapitel, ist in so verschiedene Thesen mit so verschiedenen Punkten untergeordnet. Und ich lese einfach den ersten Punkt quasi vor, der da heißt: Unsterblichkeit zerstören. Erstens, die primäre Verteidigung der Zivilisation in dieser Epoche, insbesondere in der westlichen Welt, ist das Argument, dass Zivilisation das Leben verlängert oder wenigstens die Lebenserwartung. Zweitens, die Wissenschaft erzählt, dass man erwarten könne, länger zu leben, gesünder und produktiver als jede Generation vor uns. Drittens, vermeintlich bessere medizinische Versorgung, die Fähigkeit, viele Viren und Infektionen zu heilen oder einzudämmen, die Sterilisation von Umweltgefahren und die Verminderung der allgemeinen Risiken bei der eigenen Fortpflanzung tragen alle zu der Perspektive bei, dass diese Welt und ihre Organisation das Leben fördere. Viertens, Technologie hofiert unsere Todesangst mit dem Versprechen von Computern, die in der Lage dazu seien, unsere Psychen herunterzuladen, von der Möglichkeit, uns in einer gigantischen Datenwolke zu speichern, ewig zu leben. Fünftens, gleichzeitig sammeln solche Algorithmen und Werbebetreibenden von Staaten bereits gewaltige Schwaden an individualisierten Daten, Musikgeschmack, Essgewohnheiten, innere Zweifel und Sorgen, Beziehungsstatus, Freundeskreis etc. und speichern diese in Datenbanken und Geräten, die deutlich langsamer verrotten werden als jeder menschliche Körper. Sechstens, der Prozess der Androidifizierung, der mit der Einführung smarter Telefone in den Alltag begann und nun mit smarten Apps, Homes, Cities fortgeführt wird, verändert für immer die Natur nicht nur des menschlichen Lebens, sondern auch den menschlichen Körper, wie wir ihn kennen. Man kann heute einen Gedanken in weniger als der Zeit, die benötigt wird, um ihn zu denken, um die ganze Welt schicken und dafür sorgen, dass dieser Gedanken ewig im Netzwerk aufgehoben wird. Die nächsten Schritte werden wahrscheinlich die Implantation solcher Technologien nicht nur auf, sondern auch in den menschlichen Körper sein. Siebtens. Man muss nur in die Richtung sehen, die die Nanotechnologie und andere hochmoderne Wissenschaft eingeschlagen hat, um diesen Trend zu sehen. Das Chaos der letzten Epoche aufräumen, kohlenstoffessende Technologien, Recycling bis zum Erbrechen, die Gefahr eindämmen, die in der Dunkelheit lauert, Sterblichkeit, Aussterben und das Leben wieder einmal bis zu irgendeiner imaginären goldenen Ewigkeit verlängern. Der Himmel ist nicht länger ein mythischer Ort neben Gott in Kultur und Tradition verankert, sondern ein paar sehr konkrete wenige Quadratmillimeter Mikrochip und eine WLAN-Verbindung. Neuntens. Selbst die endliche Existenz des Habitats, das Ende der Erde als gastlicher Planet aufgrund von Umweltzerstörung, Naturkatastrophen etc. wird mit dem Versprechen wird mit dem Versprechen einer für das Weltall bereiten Menschheit abgemildert, die Galaxie kolonisieren und dem Tod ein weiteres Mal entkommen wird. 10. Jenseits der Aufrechterhaltung lediglich des menschlichen Lebens betrachtet es diese Epoche als ihre Pflicht, keimfrei alles zu bewahren, was die menschliche Zivilisation zerstört hat. Schau auf die Zoos, die Umweltschutzprojekte, das Aufzwingen des Verlangens der Menschheit, ewig zu leben auf andere Spezies, die bis heute ohne unsere Einmischung glücklich aufgehört hätten zu existieren. Beispielsweise Pandas, die sich überwiegend der reproduktiven Futurorität, Futurority, verweigern, insbesondere in den Zoos, und für die Panda-Porno, Pheromonbehandlungen und künstliche Befruchtung erfunden wurden, um die Aufrechterhaltung der Spezies in Gefangenschaft zu erzwingen. 11. Alles muss leben. Alles muss ewig leben, egal um welchen Preis und um welche Konsequenzen. Tod ist etwas, dem wir entfliehen können. Qualität ist unwichtig, Fortdauer ist der Schlüssel. 12. Bei alledem scheint niemand die einfachste aller Fragen zu stellen. Warum? Warum sollte ein Leben länger dauern? Warum sollte ein Leben ewig dauern? Warum haben wir es nötig, unendlich lange zu existieren? 13. Und indem diese Frage nicht gestellt wird, marschiert die Menschheit in einem viel wahreren, viel realeren Tod als das körperliche Ende eines einzelnen Wesens. Sterblichkeit ist, was die Möglichkeit zu leben, wirklich zu leben, erschafft. Leben ohne Käfig oder Petrischale, gefährlich leben, Leben mit dem Risiko zu sterben. Ohne Tod kann es kein Leben geben. 14. Die Aufrechterhaltung des Lebens auf Kosten des Lebens, sicher und beschützt vor den Gefahren von außerhalb, bildet straffere und straffere Beschränkungen gegenüber dem, was es bedeuten kann zu leben. Die gesamte Zivilisation wird eine lebenserhaltende Maschine und im Austausch akzeptieren wir, vollkommen komatös zu existieren. 15. Der Mythos des Himmels verlangte, dass man die Übel der Welt für das Versprechen eines glorreichen Jenseits akzeptierte. Der Mythos der Technologie vollstreckt die Übel der Welt im Austausch dafür, dass man innerhalb dieser für immer existieren kann. 16. Gefängnismauern, Irrenhäuser, Schulen, Büros, Wohnhäuser bedeuteten, dass menschliches Leben gezügelt werden konnte, bewahrt, beschützt, aber nie frei war, eine Form zu finden, innerhalb einiger weniger Quadratmeter. Computertechnologie reduziert die Größe des Käfigs tausendfach. 17. Die Frage, die sich freie Wesen in dieser Epoche stellen müssen, ist, ob die Kosten fürs Leben die immer klinischere Umgebung rechtfertigen, in der sie reproduziert werden. Man muss sich selbst fragen, möchte ich überleben oder möchte ich leben? Die beiden sind nicht mehr länger dasselbe. Dieser Satz war fett gedruckt, deswegen lasse ich ihn nochmal. Man muss sich selbst fragen, möchte ich überleben oder möchte ich leben? Die beiden sind nicht mehr länger dasselbe. 18. Mit der sehr realen Möglichkeit konfrontiert, dass es einer nicht mehr erlaubt wird zu sterben, kommt man zu der Forderung danach als eine Form der Weigerung. 19. Der Lebenskult, der paradoxerweise ein Kult des lebendigen Todes ist, muss zerstört werden. 20. Lassen wir die Finsternis ein. Lassen wir diese fragilen Körper welken und schwinden. Lassen wir den Wüstenwind die zerbrochenen Trümmer der Zivilisation zerstreuen. Sorgen wir dafür, dass das Universum die Spuren vergisst, die wir hinterlassen haben. 21. Zerbrechlichkeit, Zeitlichkeit, Sterblichkeit ist nichts, vor dem man sich fürchten müsste, sondern dass es zu feiern gilt. Flüchtig, bedeutungslos und kurz sind wahrscheinlicher Synonyme für Freiheit, als es ewig, technologisch und gezügelt jemals sein könnten. So sehr ich die poetische Stärke dieses Textes schätze und ich auch das Gefühl habe, da ist auf jeden Fall etwas drin, also gerade das mit der Hygiene und diesem weirden Lebenskult, dem ich was abgewinnen kann, halte ich es für zu kurz gedacht, weil das würde ja auch heißen, und das ist halt auch diese einseitige Zivilisationskritik, dass man kranke Leute einfach sterben lässt und sterben lassen kann. Nun ist mir das einerseits zu simpel gesagt und genau auch dieses ganze leicht die Religion glorifizieren da drin mit so etwas Rituelles und Ursprüngliches ist auch immer so ein bisschen was, was ich ZivilisationskritikerInnen vorhalten möchte. Aber was mir daran gefällt, ist auch, dass es mich weiterdenken gemacht hat. Und ich denke, es geht viel weniger um diesen konkreten Lebenskult als um eine absolute Kontrolle des Zeitpunkts des Lebensendes und um eine Kontrolle dessen, was Leben bedeutet und darin das beinhaltend um eine Auslöschung der Körperlichkeit als relevante Kategorie. Das heißt, der Körper ist etwas, was gesund sein muss, was funktionieren muss, um quasi dem wahren Ich Platz zu geben. Und da hätten wir auch wieder interessanterweise, dass ich der gegenwärtigen Gesellschaft sogar vorwerfen würde, eine Seele, ein Wesen, was getrennt ist von Körper, zu konstruieren, auch mit diesem Versuch, das Ich ins Digitale übersetzen zu können. Und für mich geht diese Kontrollierbarkeit des Lebens viel mehr und des Lebensendes viel mehr damit einher, was für kulturelle Tendenzen wir gerade real beobachten können. Also sowohl wie mit der Pandemie umgegangen wird, ne? Der Körper muss um jeden Preis gesund bleiben und länger leben, also das ließe sich da noch reinlesen, aber zum anderen auch, dass es ja dann eben zum Beispiel Triage gibt, also sobald etwas als nicht mehr rettenswert erachtet wird, muss es halt auch weggeworfen werden, und dass es auch darin diese ganze Bewegung um Selbstbestimmung des Todeszeitpunktes, also diese Exit, wie es das in der Schweiz gibt, diese quasi legale Unterstützung zum Suizid. Das hängt für mich vielmehr eben in dieser endgültigen Kontrollierbarkeit des Lebens zusammen. Und das macht es für mich eher noch hygienischer, als es diese komplette Ablehnung des Todes als real oder die Ablehnung des Todes und die um jeden Preis Verlängerung des Lebens wäre, sondern es ist nicht mal das. Es ist quasi noch mehr eingeschränkt, noch mehr in dem Kasten gedacht, in der absoluten Kontrolle, von wo bis wo ein Leben als lebenswert gilt und von wo bis wo ein Leben zu sein hat. Und diese Auslöschung der Körperlichkeit lässt sich ja eben gerade in der Pandemie sehr gut sehen, was wenn wir sehen, was quasi eine bevorzugte Lebensweise ist, die heute vorgegeben wird, das ist keine körperliche. Der Körper ist zum Gesundbleiben da und sonst findet alles digital statt und kann digital stattfinden. Ich verlagere meine gesamte Öffentlichkeit, aber auch meine gesamte Privatkommunikation aus dem Körperlichen heraus in dieses reine Geist oder Seele oder was auch immer sein. Ich habe hier vorliegen und bin noch nicht ganz zu Ende mit dem Lesen, aber wollte das schon trotzdem mal mit euch teilen als quasi Literaturstück der Woche von Bahö Books, der Roman von Marlene Strerowitz, eine Autorin, die ich auch sonst sehr schätze, zum Beispiel für die Reise einer jungen Anarchistin nach Griechenland. Und das ist ihr Covid-19-Roman quasi mit dem Titel »So ist die Welt geworden«. Und die Hauptfigur ist Betty Andover, die hier auf der Buchrückseite steht, zugleich immer wieder das alte Ego der österreichischen Autorin Marlene Strerowitz. Und diese Hauptfigur Betty befindet sich natürlich, wie es sich gehört, im Lockdown und hat sich aber zwei Personen dazu erfunden. Oh, diese Baustelle hier. Und hat sich zwei Personen dazu erfunden, um quasi mit der Situation klarzukommen, nämlich Irma und Fiorentina, die zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Die eine ist immer so ein bisschen in Sportklamotten und immer sonnig und fröhlich. Und die andere, Fiorentina, erinnert sie sehr doll an ihre Mutter und ist auch immer perfekt gekleidet und alles. Ich lese vor aus dem Episode 10 der ersten Staffel quasi. Das Buch ist in Staffeln aufgeteilt, wie wir es alle kennen, aus dieser intensiven Netflix-Zeit unseres Lebens. I had the time of my Netflix. 15. April 2020, Wien. Und jetzt mache ich nochmal kurz das Fenster zu. Gleich am Morgen, beim Blick in den Spiegel. La prima grossa bella, murmelte sich böse zu. Sie sah ihrem Vater mehr als sonst ähnlich. Dann beim Weg in die Küche, im Wohnzimmer. Fiorentina saß schon da. Sie trug ein Courage-Kleidchen und weiße Lacklederstiefeln. Sie hatte die Haare mit einer Spange vom Gesicht weggebunden. Jelinek-artig. Betty ging sehr schnell an ihr vorbei. Fiorentina machte das, um sie auf ihre Nachlässigkeit hinzuweisen. Dabei passte Fiorentina diese Frisur gar nicht. Diese Frisur passte keiner, die über 7 Jahre alt war. Betty war verstört, gereizt. Sie trank den ersten Kaffee noch im Stehen in der Küche. War sie verstört, weil es von oben so ruhig war? Sie hatte nun schon den zweiten Tag keinen Ton von oben gehört. Musste sie hinaufgehen und anläuten? Musste sich eine nun einmischen? Waren alle Regeln des Abstands in diesem Abstandhalten verkehrt worden? Oder war die Welt einmal mehr dorthin geraten, dass eine sich auf ihr Gefühl verlassen musste? Aber Gefühle waren meistens zu unzivilisiert und sie wollte sich nicht in diese Geschichte da oben hineinziehen lassen. Was war dann nachher, wenn alles wieder normal war? Da musste sie sich den zweiten Kaffee einschenken und ins Wohnzimmer gehen. »Normal wird nicht sein«, sagte Fiorentina. »Damit kann ich mich nicht beschäftigen«, sagte Betty und setzte sich an den Computer. »Ich muss arbeiten«, fauchte sie. Fiorentina stand auf. »Arbeiten? Muss?«, fragte sie süffisant und ging aus dem Zimmer. Betty beantwortete Mails. Ein Journalist hatte Interviewfragen geschickt. Er fragte sie, was sie mit ihrem letzten Roman hatte sagen wollen. Einen Augenblick. Betty starrte den Bildschirm an. Das war eine übliche Frage. Es war keine gute Frage, aber üblich. Es war der Bildungsmaschine Österreichs nicht gelungen, Kunst und Kultur als selbstverständliche Grundlage zu vermitteln. Und eigentlich. Betty lehnte sich gegen die Lehne ihres Bürosessels. Eigentlich hatten die das nie gewollt. Das wären ja dann rundherum gebildete Personen gewesen. Personen, die nicht mehr auf Führung angewiesen wären. Personen, deren Zustimmung erworben werden hätte müssen. Und nicht nur deren Stimme. Das hatte sich der Herr von Sonnenfels so ausgedacht. Und dabei war es geblieben. Die Person immer nur ein Teil und nie ein Ganzes. Und nur die Musik hatte sich durchschmuggeln können gegen diese Kleinmacherei. Und ein Roman musste deshalb einen erkennbaren Sinn ergeben und war nicht ein Modell der Welt und als solches begehbar. Betty saß da. »Das ist mindestens das 100.000. Mal, dass du das denkst«, sagte sie sich, und die Versteinerung verwandelte sich in Gummi, ihre Leibesmitte. Von den Rippen bis zu den Hüften, heißer Gummi. Sie musste aufstehen, im Wohnzimmer auf und ab gehen. Sie setzte sich, sprang auf. Wenn sie sich bewegte, war es nicht so schlimm. Lähmungserscheinungen, dachte sie sich. »Lähmungserscheinungen«, rief sie. Aber niemand antwortete. Wieder half nur der Zorn. Sie schrieb eine Abhandlung über den Roman an den Journalisten, dass der Roman an sich schon politisch sei und wenn er das nicht wäre, dann wäre das kein Roman. Aber dann löschte sie es gleich wieder. Das hatte alles keinen Sinn. Sie waren rettungslos verloren. Niemand war vorbereitet. Niemand hatte sich vorbereiten können. Wenn sie gewusst hätte, was sie jetzt wusste. Sie hätte eine Kommune gegründet. Hätte sich mit anderen zusammengeschlossen. Dieses so vollkommene Alleinsein. Sie stand einen Augenblick. Sie konnte es fühlen. Wenn das noch lange so blieb. Ihr Körper würde sich in gallertartigen Gummi verwandeln. Sie würde vergummieren. Das Gummigefühl würde die Brust ausfüllen, die Hüften stilllegen, den Hals erreichen. Man würde sie als Gummipuppe finden. Vielleicht sogar wieder zurückverwandelt in ein Baby. So wie ihre Babypuppe Ingeborg. Oder wie im Stern der Ungeborenen. Aber dann. Die Vorstellung, dass Franz Werfel recht haben hätte können. Die Verstörung davon war so groß. Sie musste zum Spiegel zurückgehen und dem Gesicht ihres Vaters in ihrem Gesicht sagen, dass das nicht stimmen konnte. Franz Werfel war ein Lieblingsdichter ihres Vaters gewesen. Wie alle diese Kitsch-Onkels aus der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, die hatten ja alle wirklich angenommen, ihre Romane würden Politik machen und dann war es Mein Kampf geworden. Weil diese Männer in ihrer Selbstüberschätzung nicht bemerkt hatten, dass Mein Kampf wie eine dieser katholischen Kampfschriften geschrieben war und deshalb für alle verständlich. Das waren die erfolgreichen Autoren gewesen. Die Frauen damals hatten viel klüger geschrieben und witziger. Aber was halfe jetzt Faschismuskritik? Betty fuhr dann hinaus. Sie flüchtete in Richtung Flughafen, fuhr in Fischament von der Autobahn ab und suchte nach einem Feldweg. Sie ging dann die Bahnlinie entlang. Sie ging auf einer Schotterstraße, bog in einen Schotterweg ein. Sie ging zwischen Feldern. Gepflügte Erde. Trocken, bröselig. Hunderte Meter weit in jede Richtung. Weit in den Feldern. Sie blieb stehen. Maria Elend nach links. Die Donau tief eingegraben hinter ihr. Vor ihr diese Felder und dann ein bewaldeter Hügel. Die Sonne glasig und weiß. Die Luft kühl inmitten dieser Felder. Die Weite. Betty drehte sich um sich selbst. Sie konnte weit hinschauen. Sie konnte den Blick weit hinschicken, in den Himmel hinauf. Sie breitete die Arme aus, drehte sich noch einmal, die Weite in die Brust atmend. Beim Zurückgehen. Betty hatte umgedreht. Ein weißer Pickup-Truck war vorne quer gefahren und hatte eine Staubwolke hinter sich hergezogen. Betty wollte nicht in diesen Staub geraten. Der Pickup. In Filmen fuhren Vigilantes damit herum. Die Gewehre hinten festgeschnallt und ein Hund stand bellend auf der Ladefläche. Sie ging eine Hecke entlang zum Auto zurück. Sie konnte sich noch an den Streit um die Hecken erinnern in den 80er Jahren. Es hatte großen Widerstand gegeben und die Ökologen hatten viele Seminare mit den Bauernvertretern abhalten müssen, dass die schmalen Streifenboden für die Hecken freigemacht worden waren. Jetzt, alles trocken, ausgetrocknet, unter dem glasigen Himmel. Betty seufzte. Sie war gerade die Enge losgeworden. Da lud sich ihr die Trockenheit auf. Soweit erstmal aus So ist die Welt geworden von Marlene Strerowitz, erschienen 2020 bei Bahö Books. Und mir tut es gerade sehr gut, diesen Roman zu lesen. Obwohl ich mit einem Freund drüber gesprochen hatte und der meinte so, hä, was willst du jetzt während Covid-19 einen Roman über Covid-19 reden und dich sowieso die ganze Zeit damit beschäftigen? Und ich dachte so, ja stimmt, vielleicht ist es einfach too much. Gleichzeitig tut es mir sehr gut, gerade weil die Perspektive, die die Hauptfigur in diesem Roman einnimmt, zwar die Perspektive einer älteren Frau um die, keine Ahnung, auf jeden Fall um die 60 wahrscheinlich ist, also ziemlich viel älter als ich und auch cis-weiblich und so weiter. Aber was mir daran hilft, ist, dass die politische Haltung, die die Figur hat, halt eine kontinuierlich fragende ist und auch eine, die sich kontinuierlich damit auseinandersetzt, was dieses Eingesperrtsein mit ihr macht und quasi diese Offenlegung der eigenen Körperlichkeit und diese Zerbrechlichkeit, um wieder beim Thema zu sein, Zerbrechlichkeit des eigenen Seins, die Splitter, die eins ist und zu denen eins wird, wenn dieser soziale Kitt quasi fehlt, der einen so sauber zusammenhält. Und dieses Splitterhafte und dieses Zerbrechliche zeigt sich natürlich sowieso auch immer in Marlene Strigowitz krasser Sprache. Also das sind halt einfach diese kurzen Sätze, wenn ich so kurze Sätze machen könnte, ja, aber nein, ich bin halt so ein Laberonkel. Aber diese kurzen Sätze und ein kurzer Satz sagt so viel und dann kommt so der nächste und diese Fähigkeit, diese kurzen Sätze aneinander zu reihen, indem dass sie dann ein gemeinsames Ganzes Fließendes ergeben, obwohl sie zum Teil gar nicht direkt aufeinander Bezug nehmen, das ist einfach, finde ich, immer wieder Wahnsinn, also bei allen Werken, die ich so weit von ihr gelesen habe. Und ich kann also das als quasi Quarantänelektüre weiterempfehlen, gerade auch, weil eins sich nicht mehr so alleine fühlt mit dieser abgefuckten Ausnahmezustands-Faschisierungssituation. Und weil es auch einfach Spaß macht, jemanden dabei zuzulesen, wie sie mit ihren erfundenen Freundinnen, also quasi wie das Alter Ego der Autorin mit zwei weiteren Alter Egos, sich streitet darüber, ob sie jetzt auf eine SMS antworten soll oder nicht. Die Spannung steigt.